Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert vom Comparis Price Finder, dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy.
Der 23. November und die 7. Ausgabe von unserem Podcast. Liebe Zuhörer, es freut uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Matthias Schüssler.
Und ich bin Roger Zedi.
Heute sind Adriano Vigano und Daniel Boos bei uns. Daniel Boos ist Soziologe und Mitglied der Digitalen Allmend. Daniel Boos, was ist die Digitale Allmend?
Das Digitale Allmend ist ein Netzwerk von interessierten Personen, die sich für freien Zugang zu Wissen einsetzen und auch diskutieren möchten und eben auch zum Beispiel die Urheberrechtsdebatte aktiv begleiten.
Der Adriano Vigano hat in der Filmbranche gearbeitet, Kinos geführt und ist für Buena Vista International in Los Angeles für das internationale Marketing verantwortlich gewesen. Heute ist er Anwalt und produziert Film und Musik. Können Sie uns ein Film- oder Musikprojekt vorstellen, das Sie im Moment betreuen?
Ich bin bei Gadget Records, da betreuen wir die Lovebox, Dada, Krokus, verschiedene Bands. Wir haben ein Filmprojekt mit dem Lorenz Kaiser und wir haben verschiedene Filme, politische Filme, zum Beispiel Mais im Bundeshaus, begleitet.
Du bist bei uns für die Audiovision Schweiz. Was macht die genau?
Die Audiovision Schweiz ist ein Zusammenschluss von der Künstler und Rechteinhaber und Produzenten im Bereich Film, Musik und Software-Games. Und die tut sich für die Interessen von diesen Mitgliedern einsetzen und ist natürlich jetzt sehr stark in die Diskussion um die Urheberrechtsgesetzrevision involviert.
So, damit werden wir bei den Goodies der Woche. Daniel Boos, was hast du mitgebracht?
Ich habe das Blog netzpolitik.org als Vorschlag mitgebracht. Es wird geführt von Markus Beckedahl und setzt sich dabei vor allem für internetpolitische Belange ein, berichtet immer international darüber, was so passiert in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder auch außerhalb. Eben auch das Thema Urheberrecht, aber auch das Thema Überwachung und auch andere Themen, die man aktuell kann lesen kann. Es ist wie ein Blog, auch ein bisschen persönlich gefärbt. Das macht es auch spannend, weil Markus Beckedahl selber sehr eine aktive Person ist.
Adriano Vigano, hast du etwas dabei?
Ich habe nichts dabei, ich kann auf ein Goodie hinweisen, das noch so ein bisschen am Bachen ist. Ich war gerade in Leipzig und dort hat man mir ein virtuelles Gulag-Museum vorgestellt, das wo im Internet aufgeschaltet wird. Das finde ich etwas enorm Wichtiges. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion vom Internet, dass man einerseits Wissen weltweit kann anbieten und auch auf eine Art gegen das Vergessen kann kämpfen.
Mein eigenes Goodie ist eine kleine Software, die einem dabei hilft, den Kopierschutz von iTunes-Songs loszuwerden. Und das ist erst noch völlig legal, weil wenn man ja bei iTunes einen Song kauft, dann kann man den auf die CD brennen. Und wenn man dann wieder rippt, dann hat man normal das MP3 ohne jeden Kopierschutz. Und was die Software eigentlich macht, ist, sie nimmt einem einfach die Arbeit ab, indem sie den Song automatisch auf eine wiederbeschreibbare CD kurz brennt und wieder reinrippt. Das ist also für Leute, die besonders bequem sind. Das Ding heisst DRM Dumpster und ist gratis. Alle passenden Links von unseren Goodies findet ihr auf dagi.ch/digitag. Und wenn ihr jetzt gerade im iTunes hören könnt, ihr unten links aufs Bild klicken und kommt ebenfalls gerade auf die betreffende Webseite.
Dann sind wir bei den News von dieser Woche. Microsoft und Novell spannen zusammen. Das Ziel dieser Kooperation ist, die sogenannte Interoperabilität zwischen Linux und Windows zu verbessern. Die beiden konkurrenzierenden Plattformen sollten besser zusammen funktionieren, heisst das auf Deutsch. Microsoft und Novell bügen sich damit der Realität, dass in sehr vielen Unternehmen Linux und Windows parallel eingesetzt werden. Offensichtlich ist es aber keine Kooperation aus Zuneigung oder Sympathie. Der Microsoft-Boss Steve Ballmer hat bei der Stellungnahme zu dem Abkommen behauptet, Linux würde patentiertes geistiges Eigentum von Microsoft nutzen und der Chef von Novell, der Ron Donald W. Hassepian hat das umgehend zurückgewiesen. Daniel Boos, Auch die Linux-Fans und die Open-Source-Verfechter haben das Abkommen kritisiert. Ist das verständlich oder eine fundamentalistische Anti-Microsoft-Haltung, die an der Realität vorbeigeht?
Ja, die erste Frage der Interoperabilität, das wäre ja schon zu begrüssen. Ich habe heute nachher auch verfolgt und mir überlegt, ja, ist es jetzt Fundamentalkritik oder was? Und ich muss eigentlich den Open-Source-Leuten schon in gewissen Belangen ein Recht geben, weil Novell und auch Microsoft haben sehr viele Patente und es schützt im Prinzip nicht die, die außerhalb sind, es schützt Novell, aber nicht Programmierer, die außerhalb sind. Und es hat auch ein Problem mit ihrer Idee von der GPL, weil ich Software-Patent nicht befürwortet und erhöht es ein bisschen. Also ich verstehe schon die Kritik.
Adriano Vigano, verstehen Sie, warum der Steve Ballmer sich jetzt beklagt? Schließlich hat er das Abkommen unterschrieben, wo die Klauseln drin sind, wo Novell auch vor Microsoft und solchen Patentansprüchen schützt.
Das kann verschiedene Gründe haben, dass sich der Steve Ballmer beklagt. Ich weiß nicht, wie häufig der sich sonst beklagt, aber es kann sein, dass er erst nachher irgendetwas erfahren hat, dass da offenbar Patent verletzt werden oder dass die Erklärung von Novell gegen Vertragsklauseln verstoßen, dass das eben auf eine Art abgemacht ist, dass man so Erklärungen
nicht macht. Aber hätten Sie denn das nicht einfach schlecht vorbereitet? Hätten Sie es nicht nochmal durchlesen, bevor Sie es unterschreiben?
Vielleicht schon, ja. Aber das kann es geben und den Hintergrund kenne ich nicht genau.
Also darf ich zwei Sachen. Das eine würde natürlich sagen, es ist eine Rhetorik auch von Steve Ballmer, wo ja auch immer ein Vorwurf ist, Linux klaut geistiges Eigentum in diesem Bereich drin. Das ist mal ein klassischer Vorwurf, weil man den die Wand malen will. Und das zweite Element, das ich daran eben noch finde, ist, dass auch viele sagen, wenn wir all die Softwarepatente anschauen, die jetzt in den USA durchgelassen worden sind, verletzt eigentlich jeder immer irgendwelche Patente. Und gerade so Patentabkommen sind ja gegenseitige Schutzansprüche, weil man nicht weiss, wer verletzt wem seine Patente.
Grundsätzlich behauptet er ja nicht, es werde einfach allgemeines geistiges Eigentum verletzt, sondern Patente werden verletzt. Und das ist eine relativ definierte Sache. Da gibt es Patentschriften und er teilt die Patente und schlussendlich muss das Gericht bestimmen, ob irgendetwas verletzt ist. Das ist sehr viel in dem Sinn einfacher und eingeschränkter als Urheberrechtsverletzungen in diesem Bereich, weil Patente ja definiert sind, auch zeitlich sehr genau einzuordnen sind.
Ja, wobei dort ja Kritik ist, dass ein Haufen von diesen Patenten, die angegeben worden wären, wahrscheinlich gar nicht vor Gericht standhalten, weil sie nicht neu sind. Das Patentamt oftmals Patente erteilt, ohne genügend zu überprüfen. Und dort haben wir einfach noch zu wenig wirkliche Fälle, wo das dann durchgesetzt wird, oder nicht?
Das kann behaupten, kann jeder alles. Schlussendlich müsste das Gericht das entscheiden. Und wenn genügend Energie dahinter ist und genügend Frustration, dann wird das Gericht das auch machen. Also Microsoft ist ja nicht aufgefallen als eine Klage abgeneigt, wenn es um Patentverletzungen geht. Und ich glaube, der Hintergrund ist irgendein anderer.
Wenn die jetzt einfach zusammenspannen, dann verdienen sie wahrscheinlich am Schluss einfach mehr Geld, als wenn sie sich weg so Patenten anfangen zu bekriegen.
Schätzungsweise schon. Ja.
Dann gehen wir doch zum nächsten Thema. Nintendo hat in dieser Woche die Wii-Konsole lanciert. Sie setzt weniger auf Supergrafik und Blu-ray, sondern auf Einfachheit. Sie ist auch familienfreundlich. Das zeigt sich daran, wie man diese Spiele spielt. Man spielt nämlich nicht mit einem komplizierten Gamepad, sondern mit einem Controller mit Bewegungssensor. Da muss man keine Knöpfe drücken, sondern kann ihn wie einen Tennisschläger oder eine Luftgitarre brauchen. Auch wenn man gehört hat, dass der neue Controller bereits Verletzungen gefordert hat, es hat zum Beispiel Kollisionen beim Spielen mit dem Mobiliar gegeben und Ähnliches, muss man nicht sagen, dass Nintendo als einziger von diesen drei Herstellern gemerkt hat, dass vielen Leuten die Steuerung von diesen Games einfach zu kompliziert ist.
Also mich dunkt, als ich das gelesen habe, familienfreundlich und die Konsole heisst Wii, ist eigentlich völlig klar. Ich habe noch nie bei den Jungen irgendeine Schwierigkeit gesehen, die Konsole zu bedienen. Und ich nehme an, der Name Wii zielt auf die Älteren her, weil die denken, das gibt dann noch ein Glas Wein dazu. Und dann fangen sie auch an gamen.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Es gibt sehr viele, die sind Casual Gamer, werden die genannt, die sich auch nicht extrem einschaffen in so einem Spiel, sondern einfach mal drauf los. Und das ist sicher einfacher bei so etwas.
Also ich finde grundsätzlich den Ansatz, dass man versucht, gängige Muster in Frage zu stellen und etwas völlig anders zu lösen, das ist sicher gut. Und das sieht man natürlich beim Interface Mensch-Maschine, ist wahrscheinlich noch vieles zu tun. Da ist eigentlich lange jetzt nichts gelaufen. Da haben alle immer so ihre Knöpfe. Im Nachteil versucht man jetzt mit dem Daumen das alles zu machen. Und ich glaube, da steht schon ein Wandel an. Irgendetwas Gescheiteres müsste noch mal kommen.
Roger Zedi, du kennst dich mit Konsolen aus. Welche von denen würdest du jetzt empfehlen?
Kommt ein bisschen darauf an. Also eigentlich mein Favorit wäre im Moment durchaus die Wii, weil sie tatsächlich als einzige wirklich etwas Neues macht. PS3 kriegt man ja noch nicht mal bei uns und Xbox 360 kriegt man zwar schon, aber die machen eigentlich ausser, dass sie bessere Grafik und noch ein bisschen schnellere sonst alles machen, alles was die Konsolen vorher schon gemacht haben.
Schutzmechanismen gegen Phishing funktionieren nicht. Passwort-Phishing, das ist ein Versuch, persönliche Daten zu klauen. Die neuen Browser haben allesamt Schutzmechanismen gegen so Betrugsversuche, ebenso Sicherheitsprogramme von McAfee oder Symantec. Jetzt sagen die Experten, dass die sehr oft nicht funktionieren und meinen, der gesunde Menschenverstand sei allemal besser. Adriano Vigano, vertraust du eher auf technische Schutzmechanismen oder eben deinem gesunden Menschenverstand?
Eigentlich beidem. Ich mache zum Beispiel meine Zahlungen einfach nach wie vor so, dass ich die Einzahlung ins Kuvert rühre und der Bank schicke und die macht das für mich und habe mein Konto eigentlich nicht vom Internet her zugänglich.
Also du würdest meinen, man kann eher deine Online-Transaktionen ablösen, wie das zum Beispiel das Kuvert aus dem Briefkasten rausklauen von der Post?
Ich sehe von meinem Büro aus den Briefkasten.
Ach so, ja. Okay. Daniel Boos, sind so Schutzmechanismen nicht häufig kontraproduktiv? Man wird als User unvorsichtig, weil man denkt, die Software schütze einem ja.
Es kommt darauf an, wie die integriert sind. Ich meine, im Moment eben mit diesen vielen Schutzmechanismen, die dann irgendwie Pop-ups haben, die man nicht lesen kann, die einem komplex sind, die klickt man einfach immer weg. Wenn die Meldungen intelligenter werden und einem wirklich dann auch aufklärt und man Zeit hat, um das Lesen zu überprüfen, dann nützt es schon etwas. Aber die andere Frage ist, und da möchte ich nicht, dass es gesunden Menschenverstand bezeichnen, aber ich finde es schon wichtig, dass man selber auch ein bisschen überprüft und sich überlegt und auch nicht gerade jedem Angebot, das man rüberkommt, nachrennt.
Das wäre gesundes Misstrauen.
Ja, und vielleicht auch selber Schutzmaßnahmen verwenden, nicht dauernd das gleiche Passwort brauchen, nicht den Vornamen oder die Freundin als Passwort brauchen und so Sachen.
Und ich glaube aber auch, dass da Technik wie noch zu kompliziert ist. Also ich merke das in meinem Geschäftsbereich. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, E-Mail mit Zertifikat oder auch verschlüsselte E-Mail zu verschicken. Und obwohl es ja vielfach um anwaltsvertrauliche Sachen geht, will das eigentlich niemand. Das ist alles zu kompliziert. Das ist irgendwie einfach nicht benutzerfreundlich bis jetzt. Die ganze Geschichte mit diesen Passwörtern, wenn ich mir überlege, wo ich überall muss Passwörter tragen muss, wenn ich für jede Seite und überall jeden Automat, wo ich muss ein Passwort als anderes muss haben und das dauernd alle 3 Monate muss wechseln, das ist einfach total unpraktikabel. Das macht doch kein Mensch.
Gegen Phishing gibt es eigentlich einen gescheiten Ratschlag, wo man sich einfach merken muss, das ist kein Finanzinstitut von der Welt, kein seriöses, würde einem je eine E-Mail schicken und sagen, bitte geben Sie uns Ihr Passwort oder so. Das passiert einfach nicht. Also wenn man irgendetwas überkommt, wo auch nur der Nacht da und einfach weg mit. Und richtig. Da muss man wirklich sagen, ist unser Hirn ist einfach besser als jede Software.
Es zeigt natürlich eines der Grundprobleme von der Struktur des Internet. Es ist mehr oder weniger der einzige Ort, wo man rein kann, ohne dass man sich überprüfbar muss, irgendwo mal registrieren. Wenn man ein Telefon anmelden, wenn man ein Auto hat, wenn man irgendetwas anderes hat, wenn man noch jemand wohnt, überall hat es mal eine Stelle, die verifiziert, ist das überhaupt eine Person, die es gibt, die sich da anmeldet. Und im Internet ist das nicht trackbar. Das findet irrsinnig viel lässig, weil man frei ist und quasi kann irgendwie sich als grünen Elefant tarnen. Aber es hat eben natürlich den Nachteil, wenn man ernsthaft Business treibt, dass in letzter Konsequenz sehr schwer ist, also zu überprüfen, wer eigentlich jetzt am Netz ist.
Ich bin auch einer eher von den Vertretern, die findet, man sollte anonym das Netz nutzen in diesem Bereich. Also das wäre jetzt meine Anliegen, dass man es in öffentlichen Raum drin ist, man sollte es anonym nutzen. In diesen Bereichen, klar, gibt es dann noch Grenzen, wenn man Geschäft macht. Ich wehre mich dagegen, wenn man würde sagen, generell für alles, was ich mache, bin ich identifizierbar.
Also ich tue das nicht wert. Ich sage einfach, es ist so. Man muss wissen, dass es so ist und mit dem umgehen. Oder? Also wenn man dann halt sein ganzes Banking über das Internet macht, muss man halt einfach wissen, dass das jemand anders auch kann und die Bank schlussendlich gar nicht wirklich weiss, wer es macht.
Mhm. Aber für so spezielle Anwendungen sehe ich durchaus Sinn darin, bessere Identifikationsmöglichkeiten können zu bieten, aber nicht fürs Generelle.
Mhm. Die amerikanische Fernsehstation CBS profitiert massiv von YouTube. Dank dem CBS-YouTube-Kanal hat zum Beispiel die Late Late Show mit dem Craig Ferguson 100'000 Zuschauer dazu gewonnen. Daniel Boos, ist das nicht der Beweis, dass ein offener Umgang mit digitalen Inhalten eben auch den Urheber von diesen Inhalten entgegenkommt?
Also mal die Urheber gewinnen schon damit mehr Popularität, aber ob sie mehr Geld damit verdienen, ist eine Frage.
Das also 100'000 Zuschauer bei CBS heisst so und so viel mehr Werbeeinnahmen.
ich glaube, die Frage ist falsch. Es ist eben nicht ein offener Umgang, sondern es ist ein kreativer Umgang mit dem, und zwar von den Vermarktungsleuten von diesen Serien. Und ich meine, jeder Ort, wo es viele Leute hat, kann man für Marketing brauchen. Das ist doch völlig klar. Und das passiert da auch.
Diese Woche wollen wir uns etwas intensiver unterhalten über das Urheberrecht im digitalen Zeitalter, wie man so schön sagt. Im Moment läuft bei uns im Nationalen Ständerat die Beratung von einer Revision von dem Urheberrecht, und die Fragen stehen im Raum, wie die Schweiz ihr Gesetz anpassen soll. Dabei geht es einerseits um Anpassungen an internationale Abkommen und auch die Frage, wie geht man eben mit so neueren Errungenschaften wie im Internet um. Ich habe mal ein paar Punkte rausgenommen. Etwas, was mir aufgefallen ist, etwas, was neu eingeführt soll werden, ist, dass Urheber ein Recht bekommen, ihre Werke in geschützter Form via Internet zugänglich zu machen. Adriano Vigano, kannst du kurz erklären, wieso es da dazu ein explizites Recht braucht? Weil das macht ja die Industrie eigentlich sowieso schon.
Das ist richtig. In dem Sinn ist es eben auch kein neues Recht. Das ist bis jetzt, also das Recht auf zugänglich machen, ist bis jetzt in Lehre und Rechtsprechung anerkannt gewesen als Recht. Und man hat es jetzt einfach explizit im Gesetz erwähnt.
Das ändert eigentlich, also ist eigentlich
das hat es schon vorher gegeben. Was neu ist, ist der Schutz von der technischen Massnahmen, also der DRM und der Schutz von dem. Das braucht sicher, weil sonst kann man die Werke nicht zur Verfügung stellen im Internet. Aber eigentlich das Recht an sich als Urheberrecht hat es schon vorher gegeben.
Darf ich da nachhaken, wieso braucht es den Schutz von technischen Massnahmen im Recht drin?
Nein, es braucht nicht den Schutz. Sie sind eben nicht im Recht drin, weil technische Massnahmen eben etwas Technisches sind und nicht Teil vom Werk. Im urheberrechtlichen Sinn muss man die separat schützen. Das ist kein urheberrechtliches Werk.
Also konkret heisst das zum Beispiel, ich darf eine DVD nicht mehr rippen nachher. Weil ich ja, um sie rippen, muss ich die Verschlüsselung knacken. Das wäre schon ein Aushebel von einer technischen Massnahme.
Das wäre eine Möglichkeit.
Das ist aber eine Frage, die man diskutieren muss. Was heisst wirksamer technischer Schutz? Und dann ist jetzt in dem Fall die Frage, weil das so ziemlich lang bekannt ist und so durch, was ist ein wirksamer technischer Schutz, also DCSS, ist das wirklich ein wirksamer Schutz gewesen oder nicht? Das wird dann ausdiskutiert am Schluss. Da ist man noch nicht ganz sicher,
ist das so? Also wenn quasi eh die ganze Welt per Knopfdruck das kann umgehen, dann gilt das schon nicht wirklich als wirksam.
Also grundsätzlich in dieser ganzen Diskussion muss man, glaube ich, die Vergangenheit mal ein bisschen vergessen. Was bis jetzt war, war so die paar lahmen Versuche von irgendwie auf eine CD einen Kopierschutz zu tun, das funktioniert nicht. Also ich meine, die Konsumenten akzeptieren das nicht, wahrscheinlich zu Recht. Und das ist eigentlich auch gar nicht das, worum es geht. Es geht eigentlich um Online-Auswertung, hauptsächlich nicht auf Träger, sondern online, und um individuelles Lizenzieren, dass ich eigentlich kann bei einer Downloadstation, iTunes oder so, sagen, ich will 20 Rappen zahlen, darum will ich das Lied nur zweimal hören, streamen, oder ich zahle irgendwie 90 Rappen und kann es abladen und dann noch auf verschiedene Stationen oder andere Geräte laden und die brauchen. Es geht eigentlich um solche Modelle.
Also meine einfache Frage ist, wieso braucht es das im Gesetz drin? Das ist mir im Moment noch nicht ganz klar. Es gibt zwar die WIPO-Abkommen, dass man es international harmonisiert, muss. Aber wieso muss man die technischen Massnahmen schützen und wie im aktuellen Entwurf vorgesehen, relativ wenig die Nutzer schützen, dass es nachher nicht missbraucht werden kann, weil man den Schutz von technischen Massnahmen plötzlich höher wertet als eben das Zugangsrecht von einer Person auf ein Werk?
Das ist nicht so. Also der Schutz ist geschützt im Zusammenhang mit dem urheberrechtlich geschützten Werk. Mhm. Und das Zweite, was auch nicht stimmt, ist, dass die Leute ein Zugangsrecht haben zu Werk. Das gibt es nie
nicht. Ich sage nicht, dass sie kein Zugangsrecht haben, aber die Frage ist einfach, dass der Zugang nachher eingeschränkt wird. Und das finde ich sehr negativ.
Der Zugang wird in dem Maß eingeschränkt, wie man es für die Werknutzung zahlt.
Ist dann zum Beispiel, was Microsoft macht mit ihrem neuen Musikplayer, kann man ja Musik jemandem, der den gleichen Player auch hat, per Funk übertragen. Und was der Player aber macht, ist, er tut auf den Song automatisch ein DRM drauf. Das heisst, der Empfänger kann dann den Song, glaube ich, dreimal hören innerhalb von 3 Tagen und dann ist es fertig. Dann muss er ihn entweder kaufen oder er kann einfach nicht mehr hören. Und das macht der Player aber auch bei bisher ungeschützten Werken. Wenn ich jetzt den Podcast auf meinem einen Player hätte und ich würde ihn euch schicken, dann wäre er nachher kopiert geschützt. Darf eine Firma einfach auf irgendetwas ein DRM drauf?
Also ob das Sinn macht, müssen eigentlich Konsumenten schlussendlich entscheiden. Und ich habe darum auch nicht so verrückt Angst vor all dem, weil schlussendlich wollen ja alle Firmen ihre Produkte und ihre Werke verkaufen. Wenn man irgendetwas macht, das so geschützt ist, dass es Konsumenten nicht akzeptiert, wird es schlicht und ergreifend nicht gekauft. Jedes Musikwerk kann man ja mittlerweile an etwa 100 verschiedene Downloadstationen auf der Welt kaufen und die haben alle ein verschiedenes Angebot und da wird der März spielen.
Gut, wobei da würde ich jetzt widersprechen, weil es gehen einige davon aus, dass wir am Schluss schliesslich etwa 3 Anbieter haben, wenn nicht 2, also 2 mit Windows Media Audio und jemand mit dem Apple iTunes. Also es ist sehr eine Zentralisierung, dass DRM Musik vertreibt. Ich bin auch darüber überzeugt, dass sich DRM nicht total durchsetzen wird. Was mich aber beunruhigt, was mir eben Angst macht in dem Moment, ist eben, dass es eben so willkürlich ist, dass Uneplayer. Das Uneplayer hat ja einen anderen Haken, dass Windows Media Plays for Sure eben nicht Plays for Sure ist auf dem Uneplayer oben. Genau. Das heisst, dass die Garantie, dass ich längerfristig Stücke, die ich legal gekauft habe, brauchen kann, die widerlegt Microsoft sogar selber, dass es nicht möglich ist, über eine neue Playerin, weil sie neue Methoden anwenden müssen. Die zweite Möglichkeit, wo man gesagt hat, ja, es wird einfacher für Künstler, die können mehr daran verdienen, die widerlegt man auch ein bisschen. Es gibt zwar bessere Systeme, aber die Künstler verdienen auch noch immer noch etwa 5 ab jetzt nach OECD-Studie pro Song und nicht mehr. Also es ist nicht besser für sie. Und dann frage ich mich eben, macht man jetzt mit dem DRM-Zeug nur einen neuen Mittelverwerter, vor allem Apple und vielleicht Microsoft und Sony, wir wissen noch nicht, wer noch der dritte wird sein, der einfach nochmal daran verdient und besser steuern kann.
Haben Sie denn schon mal bei Microsoft einen Song abgeladen? Das wird ja gar nicht durch Microsoft angeboten.
Ja, ja, aber Windows Media Audio, Sie haben Kontrolle
über die Lizenzen. Ja, aber Sie haben ja nur die Software. Nein, die haben nicht Kontrolle über die Lizenzen. Sie bauen nur die Plattform.
Nein,
und kaufen tun Sie die Songs nicht bei denen. Die kaufen Sie bei Max Libris und bei OD2 und bei iTunes und so weiter. Das sind ja die Anbieter von diesen Songs. Abgesehen von, wenn dann die OECD-Studie dann noch sollte stimmen mit diesen 5 Rappen, also bei unseren Künstlern sind das mehr als 5 Rappen, ist 5 Rappen immerhin mehr als 0 Rappen.
Wieso muss denn ein Künstler jedes Mal daran verdienen, wenn ich seinen Song höre? Es hat da mal einen schönen Vergleich gegeben, auch auf unseren Kommentarseiten. Wenn ich beim Schreiner einen Tisch kaufe, dann zahle ich den und dann muss ich nicht jedes Mal, wenn ich an den Tisch hocke, etwas zahlen dafür, dass ich den Tisch jetzt brauchen darf. Und es ist auch nicht so, dass wenn ich Besuch habe, dass die Leute dann ihren eigenen Tisch mitbringen müssen, weil der Schreiner den Tisch ja nur für mich gemacht hat.
Aber ich finde den Vergleich ein bisschen absurd. Also, wenn sie Besuch haben und ihre CD im Player reinschieben und alle hören die Musik, ob jetzt ein DRM hat drauf oder nicht, können ja alle gratis Musik hören. Sie müssen dem Künstler auch nichts mehr zahlen. Es geht ja eigentlich um Weitervervielfältigung und Verbreitung des Werkes. Es geht nicht um die Nutzung selber. Sie zahlen nicht jedes Mal, wenn sie hören, sondern sie zahlen, wenn sie weitere Werkexemplare über die vertraglich Vereinbarten herstellen. Und das ist richtig.
Aber bis anhin ist es legal, dass ich eine CD, die ich gekauft habe im Laden, einem Kollegen auslehne. Und das geht einfach so, weil das halt technisch möglich ist. Und mit DRM geschützten Titel ist ja dann das nicht mehr so einfach möglich.
Wenn wir alle Urheberrechtsgesetze, die jetzt die WIPO-Verträge, die du vorher erwähnt hast, anschauen, haben eigentlich alle 2 eine Art Mechanismen, die Checks and Balances sind. Sie schützen einerseits die technischen Massnahmen schützen, grundsätzlich, und dann haben sie irgendeinen Mechanismus, der schaut, dass die Schranken, das heisst das private Kopieren oder das Kopieren für Schulen, in einem vernünftigen Rahmen noch möglich ist. Das wird entweder direkt im Gesetz definiert und im Schweizer Urheberrechtsentwurf gibt es so eine Art Bundesstelle, die eigentlich den Markt überwacht und schaut, wie werden die technischen Massnahmen eingesetzt und führen die eben zu Missbrauch, wie du gesagt hast, und dann würden die einschreiten. Es ist selbstverständlich auch so, dass wir am Anfang sind von einer Entwicklung, wo niemand so recht weiss, wo die hingeht. Und man muss mal eine Art grobe Leitplanken setzen und es gibt sicher Bedarf, um das nachher auch mal wieder überprüfen.
Dort finde ich aber die Frage, man müsste dann auch Leitplanken setzen gegenüber den DRM einsetzen. Man hat ja diskutiert, ob man Interoperabilität reinnehmen oder nicht. Das haben wir jetzt nicht drin.
Was heisst das?
Das heisst, dass es möglich ist, wenn ich eben Apple iTunes Song kaufe, den nicht nur auf dem iPod laufen lassen kann, sondern sagt das jetzt, ich kann ein Nokia-Handy dort drauf oben laufen lassen kann, den Tune-Player dort drauf oben laufen lassen. Die Frage wäre ja dort in den Checks and Balances, die nicht drin ist. Also es ist jetzt, gibt die Beobachtungsstelle, das gebe ich dir recht. Kritik an dieser Beobachtungsstelle ist, sie tut einfach beobachten und weiss nicht, was sie machen kann. Das andere ist natürlich auch die Frage, kann man es überhaupt national lösen? Weil es ist ein internationales Problem. Wir spielen ja da mit Apple, wo nicht ein nationaler Player ist per se. Und darum bin ich eben sehr skeptisch gegen diese technische Umsetzung. Und jetzt das DRM-Zeug, das ist 1996 mal aufgekommen, hat noch nie funktioniert bis jetzt und jetzt wird man sein Recht geüssen.
Man kann ja immer aber böse sagen, wenn die technischen Massnahmen nicht funktionieren, dann probiert man es auf juristischem Weg.
Eigentlich geht es um etwas anderes schlussendlich. Also die Angst, dass plötzlich alle Werke blockiert sind, finde ich also relativ absurd. Im Moment gibt es ja noch kein einziges Werk, das wirklich umfassend technisch geschützt ist. Das heisst, alles, was jetzt auf dem Markt ist, kann man ja nie mehr zurücknehmen und umfassend schützen. Das heisst, wenn man das Gefühl hat, der ganze Markt wird quasi überschwemmt von DRM, wäre ja das vom Moment an, wo es tatsächlich mal ein System gibt, das super funktioniert, alle neuen Werke, die auf dem System rausgebracht werden. Die Weltuntergangsangst, dass man auf nichts mehr Zugriff hat, wäre ja allenfalls jetzt in irgendetwa 150 Jahren. Und bis dann können wir dann das Gesetz x-mal revidieren, wenn wir sehen, dass es tatsächlich nicht funktioniert.
Aber ist das nicht auch zum Teil halt schon ein Problem allein von der Digitalisierung, mit oder ohne DRM, dass wir eigentlich gar nicht wissen, ob wir das in 100 Jahren noch hören und schauen können?
Ich habe eigentlich viel akutere Probleme. Ich habe das Problem, dass wir Künstler haben und Filmproduzenten, die auf irgendeine Art und Weise Geld verdienen müssen, um wieder Musik und Film produzieren. Und wenn alle Werke einfach gratis verfügbar sind, kaum sind sie produziert, bevor sie überhaupt schon im Kino sind, ist es ja völlig logisch, dass man nichts verdient.
Eben, aber trotzdem, es geht um so ein Entertainment, es geht nur um wenige. Man weiss ja, dass nur wenige über das DRM werden verdienen und für andere ist es nicht attraktiv, wahrscheinlich für gewisse ganzen Haufen Sachen. Es ist die Frage, wieso muss man es dann so prominent ins Urheberrechtsgesetz hineinsetzen und könnte es nicht ins Wettbewerbsrecht hineinsetzen? Jetzt, wenn jemand jetzt anfängt, Film gratis anbieten, die aus dem Kino rausgekommen sind. Ich meine, das kann man auch verfolgen. Es gibt auch sogenannte Piraterie, wo ich finde, wenn man das kommerziell betreibt, dann darf man nachgehen. Aber grundsätzlich jetzt einfach schon ins Gesetz, so einen Satz dazu, dass alles verboten ist, egal ob ich es kommerziell oder nicht kommerziell mache, ob ich es privat mache und so weiter und so fort. Das geht mir jetzt persönlich viel zu weit.
Das steht ja gar nicht so im Gesetz.
Ja, es steht aber drin, jegliches Umgehen von technischen Schutzmaßnahmen, das Anbieten von jeglicher Software, die es umgehen kann, ist illegal.
Also aber im was Moment nicht im Gesetz steht, ist, dass alles muss geschützt werden. Das steht
ja. Nein, das steht nicht. Oder? Schlussendlich ist es ja am Urheber überlassen, ob er das machen will. Abgesehen davon steht im Gesetz auch, was noch relativ unausgegoren ist, dass wenn man die technischen Schranken umgeht, um die Schrankennutzung zu machen, dass man dann nicht strafbar ist. So wie der Entwurf jetzt ist, ein Privater, der technische Schutzmaßnahmen wegmacht, um seine Privatkopie zu machen, ist eigentlich nicht strafbar. So
wenn man es selber kann machen, weil er kann es ja nicht beauftragen und er darf kein Tool dazu haben, weil Tools dazu dürfen ja nicht verbreitet werden.
Die dürfen nicht kommerziell hergestellt werden, richtig, und nicht beworben.
Du hast vorher von Künstler brauchen Geld erzählt. Etwas, wo die Leute, wenn man irgendwie mit Leuten über das diskutiert, ist eigentlich die einzige Frage, die sie interessiert, ist meistens, kostet mich das mehr, wenn ich jetzt eine leere CD kaufe? Es gibt ja die Abgaben auf Lehrträger und so weiter. Kannst du, Adriano, vielleicht ganz kurz sagen, was der aktuelle Zwischenstand ist im Bereich MP3-Player?
Der Tarif, eben, der ausgehandelt worden ist zwischen den Geräteherstellern und der Visa und den interessierten Verbänden, ist strittig, der ist vor Gericht und da muss man halt schauen, was dabei rauskommt. Das ändert an sich nicht viel daran, dass die internationale Tendenz dazu geht, dass man eben so Speichermedien, die hauptsächlich für Film- und Musikaufnahmen da sind, mit so Abgaben beleidigt. Da, glaube ich, ist eben DRM etwas, das zu einem faireren System führt, wenn jemand einfach quasi seine Ferienfotos und all das Zeug auf seinen Players hat und seine selber gemachten Filme, zahlt er jetzt auch für so Musik- und Filmabgabe, obwohl er eigentlich gar nichts geschützt drauf hat. Wenn man DRM braucht, kann man eigentlich individuell lizenzieren. Und das ist auch im Gesetz so vorgesehen, dass eben Werke, die mit DRM verwertet werden, nicht mehr Anteil haben an diesen Lehrträgerabgaben und die eigentlich tendenziell sollten sinken in der Zukunft.
Was mich jetzt aber im DRM-Bereich doch noch wieder interessieren, ist halt auch die Frage, wem nützt es denn wirklich? Ja, kann dann das jeder einsetzen?
Als Künstler oder auch wir als Record-Label würden natürlich nicht so eine Station betreiben im Internet, eine Download-Station. Da sucht man sich jemanden, der das macht. Bei iTunes kann jeder selber anrufen oder E-Mailen wahrscheinlich und seine Werke draufstellen lassen. Da braucht man kein Label, man braucht überhaupt nichts. Es gibt auch Künstler auf iTunes, die direkt repräsentiert sind. Einen habe ich letztens angeschaut, der heisst irgendwie JP oder JP Waterman. Und der macht so ganz so sphärische Musik. Und der hat in jedem Land eine kleine Nische, aber nie eine grosse. Und würde nie ein Label finden. Und der ist aber extrem erfolgreich auf iTunes.
Den möchte ich aber jetzt mal das Gegenmodell zur Verfügung stellen. Wir haben am Wochenende ein Net-Label-Festival von Leuten, die es einfach aufs Netz auftun. Wie sie das Gefühl haben, ihre Aussage ist auch, sie tun es aufs Netz, so werden sie bekannter, so werden sie eingeladen und verdienen über Konzerte mehr Geld.
Ist doch okay. Alle die Beispiele, die ich bis jetzt immer gesehen habe von so erfolgreichen Internetbands, ist, dass die haben das eine Weile lang gemacht, bis ein Hit geworden sind, haben das eigentlich als Marketing-Tool gebraucht, das Internet, und kaum sind sie genügend bekannt gewesen, haben sich einen fetten Deal bei einem Label gegangen und dann ist nichts mehr gratis gewesen, weil sie endlich auch mal Geld verdienen.
Kann man ein Beispiel nennen?
Franz Ferdinand, oder nicht?
Ja, die werden doch immer genau, gekannt. Franz Ferdinand. Ja. Ich glaube, was eben die, ich stelle meine Musik selber ins Internet, Bands relativ schnell herausfinden, ist, das ist eine völlig falsche Wahrnehmung von den Labels. Was die Labels gross und stark gemacht hat, ist, dass sie Marketing und PR machen für die Künstler, und zwar weltweit. Und das kostet enorm viel Geld. Und das hat sich auch im Internet nicht geändert. Wenn man bekannt sein will, muss man gute Musik machen und irgendjemand muss einen bewerben, weil sonst muss man auf irgendeinen Zufall hoffen, dass es mal jemand merkt.
Wie sind ihr beide jetzt im Moment zufrieden mit der Revision, wie sie läuft?
Ich hätte mir mehr öffentliche Debatte gewünscht, mal aus dem Grund heraus. Grundsätzlich bin ich sehr skeptisch, dass man also die technischen Schutzmaßnahmen jetzt schon rechtlich schützt. Es muss aber noch mehr Schutz geben, damit man technische Schutzmaßnahmen nicht missbrauchen kann, um Werk einfach ungerechtfertigt zu schützen.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass es die Revision jetzt gibt. Sie ist in dem Sinn noch nicht zufriedenstellend, weil das DRM noch nicht genügend geschützt ist. Das muss sicher noch besser gemacht werden. Und ich glaube, wir können eben erst ernsthaft mal darüber reden, wann DRM ein Zeitchen geschützt ist. Im Moment kann man es nicht schützen, folglich wird es auch nicht richtig eingesetzt und es wird auch nicht viel investiert, um bessere DRM zu entwickeln. Ich glaube, das dem muss man mal ein bisschen Zeit geben und schauen, wie sich das entwickelt.
Ich finde immer die Argumentation, in Zukunft irgendwann gibt es, denn das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es mal ein DRM gibt, das funktioniert. 2000 hat man es in den USA schon angefangen zu schützen, in der EU-Raum ist schon auch früher geschützt und es kann nicht nur die Schweiz Loch sein im Ganzen, dass es keine Läden gibt.
Also im Moment ist die Schweiz Loch und das sehe ich auch in meiner Pirateriebekämpfungsaktivität, wo eben sehr viel weltweite Piraterie aus der Schweiz betrieben wird.
Noch letzte Frage. Nächstes Jahr sind Wahlen und bis dann ist die Revision zwar schon durch, aber angenommen, ich höre jetzt mir zum Beispiel die Diskussion an und finde, ich möchte die Position von Matriziano stärken. Was muss ich wählen?
Mich!
Kandidierst du? Was mir einfach auffällt, in dieser zum Teil aber wirklich nicht stattfindenden öffentlichen Diskussion, auch die politische Diskussion findet nicht wirklich statt. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Partei vertritt was.
Ich finde es sehr bedauerlich, dass die öffentliche Diskussion irgendwie wie nicht stattfindet. Das ist schlecht. Und was ich bis jetzt gesehen habe von den Politikern, ist es fast eher individuell, hat jemand eine Affinität zum Thema, als auf eine Art Parteilinie.
Gehst du das auch so?
Ja, das Problem ist auch, wir haben beim Podium Kunstfreiheit ist ja Dani Fischer, Nationalrat und Genderratskommission, da gewesen, und hat selber gefunden, die Parteien selber, sie nehmen zwar, dass ein Riss durch die ganzen Parteien durchgeht. Also es ist nicht so, dass man kann sagen, die Grünen sind eher pro das, die SP ist eher pro das. Auch die FDP hat ganz nur für Nutzer, die wenig Interesse daran haben. Und andererseits aber auch Urheber, die dem Interesse haben.
Also es braucht eine Digitalpartei oder so.
Nein, das ist ein schwieriges Thema.
Das ist ein schwieriges Thema. Und die letzte URG-Revision war der 30-jährige Krieg. Das hat 30 Jahre gedauert, bis im 92 das Gesetz dann endlich ausgehämmert war. Und ich glaube, man hat auch noch so ein bisschen eine Urheberrechtsmüdigkeit im Parlament, weil sich wahrscheinlich viele noch daran erinnern mögen, wie mühsam das war und vielleicht auch eher so ein bisschen zurückhaltend sind. Ja.
Oder vielleicht kann man auch einfach mit straffälligen Jugendlichen aus dem Kosovo bessere Parteipolitik machen.
Das ist wirklich ein Thema, das kommt, dass man das letzte Mal einen Krampf hat. Und das erklärt mir auch ein bisschen, wieso Ständeratskommission und andere Sachen einfach auf nichts reagieren, sondern jetzt einfach durchziehen.
Okay, also wir kommen jetzt zu einem Ende, obwohl wir überhaupt nicht fertig sind mit dieser Diskussion. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und für die interessanten Infos. Das lässt Raum für weitere Diskussionen und weitere Sendungen.
Dann kommen wir noch zur Rückschau. Wir haben Meldungen bekommen, dass die Dateigrösse der MP3-Variante von unserem Podcast zu gross ist. Es gibt nämlich Leute, die unsere Sendungen auch per ISDN abladen und dafür sind 30 MB natürlich wirklich ein bisschen viel. Wir machen darum diese Woche die Datei ein bisschen kleiner und schauen, dass die Qualität dann trotzdem stimmt.
Ja, und immerhin haben wir auf dem Weg herausgefunden, dass wir auch weibliche Zuhörer haben. Das ist ja schon mal
lässig. Ja.
Und Leute in Basel uns sogar hören.
Nächste Woche geht es im Digitalk um Sicherheit und um offene Software. Mit dabei sind der Theo Schmid, ein Open-Source-Verfechter, und der Sicherheitsexperte Urs Gattiker.
Jawohl, und ich werde nächste Woche einmal aussetzen, aber der Matthias schaut, dass es auch ohne mich einen guten Digitalk gibt.
Ja. Und sonst können sich die Leute dann auf deine Rückkehr freuen. Dann danken wir.
Ja, merci fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei. Und bis dahin eine gute Zeit. Ciao miteinander.
Tschüss miteinander.
Das war der Digitalk vom Tagesanzeiger. Präsentiert vom Comparis Price Finder. Dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy.